Ich möchte einen Text lesen aus dem Johannesbrief. 1. Johannes 1, 1 bis 5. Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, und das Leben ist offenbar geworden, und wir haben gesehen und bezeugt, und wir verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. Genauso Menschen, die verletzt waren, die verfolgt waren, die den Herrn Jesus gesehen haben, berührt haben, erlebt haben, die haben sich aufgemacht, das anderen Menschen weiterzusagen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir sind die Nachfolger der Apostel, bis der Herr wiederkommt. Wir haben denselben Auftrag.
So, mal wieder in Frankfurt. Schön. Tja, ich habe ja ein Stück alles mitgekriegt, ne? Und das fing 2001 an mit einem Unfall, wo ich dann erst einmal auch den Martin habe kennengelernt. Und das war ja, wo der René so den großen Unfall hatte, einen schweren Unfall. Und wir dann nach Frankreich ins Krankenhaus gefahren sind. Das war für mich ein einschneidendes, ja, wie soll ich sagen, Erlebnis. Wir kannten uns ja noch nicht so richtig. Jetzt kommen wir da rein. Und dann, ich kann kein Französisch und die konnte kein Deutsch. Aber unsere Melanie, als die kannten sie ja, die durfte rein. Und dann wollte ich mit dem Martin auch rein, aber nein, geht nicht. Ich sage, doch, doch, das geht schon, wir wollen beten. Ne? Das haben sie nicht verstanden, ich sage aber. Ne? Ah, da kann ich den Martin mit reinnehmen. Das sind so die Entscheidenden. Und dann kam uns dann, da kam mir so ungefähr wie der Lazarus vor, unser lieber Schwiegersohn. Ja, also die Binden alle weg waren. Und es ist ein Wunder vom Herrn immer noch. Und da fing auch unsere Verbindung an. Melanie konnte jetzt noch etwas bei ihrem Mann bleiben und wir beide im Auto noch was uns kennen und beschnuppern lassen. Das hat bis heute gehalten. Das wird ja auch für 14 Jahre, ne? Mensch. Also, und so ist auch die Verbindung zu dem Hauskreis, zu der Gemeinde gekommen und gewachsen. Und ich fühle mich ja schon irgendwie so dazugehörig. Ne? Auch wenn die Entfernung Köln noch etwas weg ist. Ja, ihr Lieben, ihr werdet heute vielleicht auch staunen über manchen Text, den ich euch vorlese. Aber das gehört einfach dazu. Lasst euch einfach so mit hineinnehmen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Lande. Singt dem Herrn, preist seinen Namen. Verkündet Tag für Tag sein Heil. Der Sänger wird zum Lobe Gottes in neuer Weise aufrufen. Und ich sage, wir auch. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunderbares vollbracht. Seine Rechte und sein Arm haben ihm den Sieg erwirkt. Der Herr hat sein Heil kund gemacht. Jauchzet darum dem Herrn, alle Lande, jubelt, singt, frohlockt. Jauchzt dem Herrn, alle Lande, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Ich hoffe, dass wir alle Jubel haben. Erkennt es doch, dass der Herr allein Gott ist. Dankt ihm, preist seinen Namen. Danket dem Herrn, ruft seinen Namen an. Macht seine Taten unter den Völkern bekannt. Singt ihm, spielt ihm, redet von all seinen Wundern. Ruhmt euch auch seinen heiligen Namens. Freut euch von Herzen, die ihr den Herrn sucht. Fragt nach dem Herrn und seiner Macht. Sucht allezeit sein Angesicht. In 145,1 in Loblied Davids: Ich will rühmen meinen Gott und König. Ich will deinen Namen preisen für alle Zeiten. Ich will dich an jedem Tag loben. Ich will deinem Namen ehrend nennen in alle Ewigkeit. Und der Sänger dankt, dankt, dankt. Es ist ein einziges Danken, was wir heute Morgen machen wollen. Und für alles beten und singen in Eson in der Gemeinde Jesu. Groß ist der Herr. Man muss ihn hoch rühmen. Seine Größe ist unerforscht. Und der Sänger wird nicht müde und findet immer neue Worte, um die Herrlichkeit, die Größe und die Güte dieses seines Herrn und seines Reiches zu nennen, zu beschreiben, zu rühmen. Sein Herz ist voll davon, dass er jeden mitreißt, auch mitreißen will. Und weil das alles nur im Glauben erfasst werden kann, muss es verkündigt werden. Und darum bleibt es der große Auftrag der Gemeinde, auch von euch. Ich hoffe, ihr lasst euch auch mitreißen von der Größe und Herrlichkeit dieses großen Gottes. In Jesu Namen. Dass wir uns anstecken und anstecken lassen von der Anbetung unseres Herrn, der alles wirklich, alles in seiner Hand hat und behält, wie wir das Kinderlied gesungen haben. Dass wir auf seine Stimme hören und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Dass wir gehorsame Schafe sind und bleiben. Seid fröhlich in Hoffnung, in Drangsal haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Römer 12, 12 und 1. Thessalonicher 5, 17, das sind nur drei Worte. Betet ohne Unterlass. Was würden uns wohl heute Menschen zusagen, die diesen Vers, wenn wir ihnen den zurufen würden, die Katastrophen in der Welt, zeigen uns die ungeheure Macht von Naturgewalten, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche, Erdrutsche, aber auch die Hilflosigkeit der Menschen, die in einer hochtechnisierten Welt meinen, alles im Griff zu haben. Wie kann man da fröhlich sein? Welches Potenzial, auch ein zerstörerisches Potenzial, steckt einfach in der Natur und dabei ist sie doch eigentlich die gute Schöpfung Gottes. Und wenn wir den Anfang der Bibel Glauben schenken, und das wollen wir ja, dann war damals am Anfang wirklich alles gut. Gott hat eine Welt geschaffen, eine Schöpfung ins Leben gerufen und Menschen in seinen Bereich gesetzt, wo wirklich alles gut war. Der Garten Eden war ein Gebiet voller Harmonie, ohne Tod, ohne Streit, ohne Krankheit, ohne Katastrophen. Aber mit dem Sündenfall und die Vertreibung aus diesem paradiesischen Garten musste der Mensch in den Bereich des Bösen umsiedeln, der dann auch die ganze Schöpfung Gottes in Mitleidenschaft zog. Und Paulus sagte einmal, dass auch die ganze Schöpfung auf die Erlösung wartet. Sie leidet ebenfalls unter der Macht des Bösen. Und trotzdem schimmert durch die Schöpfung immer noch die Größe Gottes hindurch. Das Weltall ist so etwas von ideenreich, es läuft so etwas von präzise ab. Es ist einfach beeindruckend, dass Menschen beim Anblick des Weltalls oder eines Sonnenuntergangs oder des Mikrokosmos in Staunen, Bewunderung ausbrechen. Kann man gut nachvollziehen. Aber warum führt das bei dem einen zu einem großen Lob Gottes, während die anderen trotzdem nicht an Gott glauben wollen? Wie gehen Menschen mit Gott um? Auf der einen Seite sehen wir nach wie vor die bewundernswerte, würdige Schöpfung Gottes. Auf der anderen Seite erleben wir immer wieder neu Naturkatastrophen, Zeichen dafür, dass wir nicht mehr im paradiesischen Garten Eden leben. Und dann sprechen wir von Naturgewalten, gegenüber denen wir hilflos sind. Und in der Bibel wird uns von dem größten Tsunami, der größten Flutkatastrophe berichtet, die jemals die Welt getroffen hat, von der Flut zur Zeit des Noahs. Viel, viel katastrophaler noch als das, was wir zurzeit über die Medien aus aller Welt hören. Wie gingen die Menschen damals mit Gott um? Von Noah wird berichtet, dass er Gott vertraute und das rettete ihn und seine Familie. Aber die große Mehrheit der Menschen damals konnte sich eine Flut, von der Noah im Auftrag Gottes sprach, nicht vorstellen. Und deshalb meinten sie, so etwas könne es auch nicht geben. Aber diese Überschätzung der eigenen Meinung kostete all diesen Menschen das Leben. Auch heute können und wollen sich viele Menschen nicht vorstellen, dass es einmal ein Gericht Gottes geben wird, dass jeder sich vor Gott auch für sein persönliches Verhalten verantworten muss. Und dass jeder dann die Konsequenzen für die Ewigkeit zu tragen hat. Noah glaubte Gott. Er vertraute darauf, dass das, was Gott sagte, auch eintreffen wird. Und das rettete ihn. Also ihr merkt schon, ist vielleicht was komisch. Ich komme nachher wieder, kriege ich auch die andere Kurve. Aber ich meine einfach, das gehört zusammen, ihr Lieben. Nicht immer Wolke 7 und so, sondern alle, unser Auftrag. Ich lese aus 1. Mose 6, die Verse 5 bis 13. Da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hat auf Erden, und das bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm, bis auf die Vögel unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und dies ist das Geschlecht Noahs. Noah war ein frommer Mann und ohne Furcht und Tadel. Er führte ein göttliches Leben zu allen Zeiten und zeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet, aber die Erde war verderbt, vor allem Gottes Augen und voll Frevels. Und da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Frevels von ihnen, und siehe da, ich will sie verderben mit der Erde. Und dann sagt er, mach dir einen Kasten mit und so weiter, die Geschichte kennen wir, die will ich nicht weiterlesen. Was ging da ab? Das muss man sich ja irgendwie immer wieder neu auch ranholen. Was ist da wirklich passiert? Leider, und das können wir nur mit großer Traurigkeit sagen, leider bleibt es auch heute erschreckend, viele Menschen, die dem, was Gott sagt, nicht glauben wollen. Aber wir müssen immer wieder neu sagen, zu der Geschichte jetzt. Gott hat seinen Plan mit den Menschen, auch mit uns hier. Aber gerade da muss er der Bosheit wehren. Er sieht die Menschen ihrer Torheit, nun lässt er sie erfahren, wohin das führt. Er selbst bleibt voll Barmherzigkeit und Güte. Und Noah hat als einzig unter den tausend Gott geglaubt. Das war ja nicht sein Verdienst. Das war Geschenk. Und wir sind auch Geschenkbeschenkte. Aber es war auch Gehorsam. Das Leben und Treiben der Menschen wird wieder unbestechlich dargestellt, wie es heute war, wie es war und heute ist. Wir sind ja nicht blind, ne? Und das Urteil Gottes ausgesprochen. Aber er findet einen Mann, der unter ihm leben will, mit dem er reden und neu beginnen kann. Will er das auch mit uns? Klar will er das. Noah bekam von Gott den Weg gezeigt, wie er durch das kommende Gericht hindurch gerettet werden könnte. Er hatte Umgang mit Gott. Hast du Umgang mit Gott? Er konnte auf ihn hören, er konnte beten. Und Noah nahm seine Worte ernst und vertraute. Vom Gericht war noch überhaupt nichts zu sehen, aber er fing im Glauben an, den Kasten zu bauen. Kann man ja alle vorstellen, da fängt einer an, ein großes Schiff zu bauen, nirgendwo Wasser und da fängt einer, ne, und dann jetzt, die Leute drumherum denken, der ist doch bescheuert, ne? Aber unbeirrt baut Noah weiter, egal was die Menschen denken und sagen, ihn belächeln. Wie ist das denn heute, ihr Lieben? Wenn du von Jesus Christus redest, der wiederkommt und die Seinen holt und vom Gericht sprichst, denn jeder muss sich ja mal vor Gott verantworten, da kommen wir nicht drum rum. Wie viel lächeln und denken, nur der muss unbedingt zum Arzt. Noah blieb abhängig von den weiteren Befehlen seines Gottes und war still gehorsam. Inmitten einer spottenden Masse, das Ding zu bauen, ohne etwas vom Gericht zu sehen, war schon großes Vertrauen. Hineinzugehen war blinder Gehorsam, und diese Haltung wird von Gott als gerecht, als die einzige richtige gekennzeichnet. Die Angehörigen gehen mit hinein, ein Vertrauen auf das Glaubenswürden Noahs oder Gottes, kannst du dir ausdrücken, wie du willst. Gott ist am Werk. Mit den Tieren ist auch wieder so ein Geheimnis. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Die vielen Tiere unterschiedlichster Art, die gehen schön, fröhlich, brav da rein alle. Gott ist Gott. Er handelt und hat alles in seiner Hand. Ihr Lieben, das haben wir gesungen, das haben wir jetzt schon wieder gehört. Er hat alles in seiner Hand, dich und mich auch. Glaubst du das denn? Oder nimmst du das nur intellektuell? Das ist doch das Entscheidende. Die Sintflut hat ja tatsächlich stattgefunden, auch bestätigt außerhalb der Bibel. Es gibt ja immer Leute, die wollen ja alles wieder sagen, das hat es nicht gegeben, dies nicht und jenes nicht. Aber okay, ne? Das ist jetzt eine Bestätigung. Und als furchtbares Ende und Meerbeben vielfach bezeugt. Aber Gott bleibt gnädig allen, die ihm wirklich vertrauen. Wie hier Noah. Und das müssen wir uns doch immer wieder neu sagen. Ja? Wie viele Menschen sind erschreckend, die dem, was Gott sagt, nicht glauben. Und die meinen auch, so zurechtzukommen. Aber diese Überschätzung der eigenen Ansicht wird auch diese Menschen nicht vor der ewigen Konsequenz des Gerichts Gottes bewahren. Gott sei Dank, und das sage ich mit vollem Bewusstsein, Gott sei Dank, hat Gott im Anschluss an diese Katastrophe einen Bund mit Noah geschlossen. Er hat ihm und allen seinen Nachkommen eine Zusage gemacht, die auch für uns heute gilt. Und immer wenn wir einen Regenbogen sehen, dürfen wir uns nicht nur an diesem schönen Farbenspiel erfreuen, sondern wir dürfen daran denken, dass Gott es gut mit seinen Menschen meint. Dass er es auch gut mit uns meint, trotz Katastrophen. Menschen der ganzen Welt in ihrer schlimmen Situation von der Liebe Gottes sagen, ihnen Hoffnung machen, dürfte schwer sein, sehr schwer sein. Vielleicht so genauso wie einem Menschen Hoffnung zu machen, der gerade eine schlimme Krebsdiagnose bekommen hat. Wie kann man da Hoffnung wecken? Wir sind mit unseren doch sehr begrenzten menschlichen Möglichkeiten da wirklich schnell zu Ende. Aber wir haben heute im Gegensatz zur Zeit Noahs die gute Nachricht des Evangeliums von Jesus. Gott muss die Menschen nicht mehr wegen ihrer Sünde bestrafen, wie zur Zeit Noahs. Er hat selbst das allerletzte Mittel eingesetzt, um den Menschen wieder eine Verbindung mit ihm, dem Weltenschöpfer, zu ermöglichen, indem er selbst in der Gestalt von Jesus Christus auf diese Erde kam und sich selbst für die Sünde der Menschen bestrafen ließ, für all die Überheblichkeit Gott gegenüber, für die Ablehnung des Schöpfers und die Vorstellung, das Leben, ja die ganze Welt im Griff zu haben. Und deshalb werden Menschen, die ihr Vertrauen in dieses Rettungswerk Gottes setzen, die an Jesus Christus glauben, auch einmal für die Ewigkeit gerettet. Der Glaube an Jesus, das Vertrauen in ihn, ist wie so eine Arche, wie so ein Kasten, ein Rettungsschiff, in das man einsteigen kann. Wir wissen, dass die Gemeinde nicht rettet, aber der in der Gemeinde verkündigt wird, der rettet. Und das ist für mich so das Entscheidende. Keine Kirche, keine Gemeinde, keine Institution rettet, nur Jesus Christus. Und drum dürfen wir das verkündigen. Auf ihn kommt es an, mit ihm geht es. Und deshalb können wir nur jeden, der sich dieser ewigen Rettung noch nicht sicher ist, bitten, in dieses Rettungsschiff Jesus Christus einzusteigen, sein ganzes Leben Jesus anzuvertrauen, um von Gott selbst die Zusage zu erhalten. Ja, ich habe dich angenommen, weil Jesus auch für dich die Strafe deine Sünden auf sich genommen hat, musst du nicht mehr ins Gericht. Du bist gerettet. Und dann steht in Offenbarung 7, 9 bis 10, danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte aus allen Heiden und Völkern und Sprachen, vor dem Stuhl stehen und vor dem Lamm angetan mit weißen Kleidern und Palmen in den Händen, schrien mit großer Stimme und sprachen, Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Das werden wir mal erleben, ja, ihr Lieben. Das ist es. Überwinde das Böse mit Gutem, seid fröhlich in Hoffnung. Und Hoffnung bedeutet ja Aktivität. Die Berichte aus aller Welt schwanken ja zwischen diesen beiden Emotionen, Verzweiflung und Hoffnung. Wir hören immer wieder von verzweifelten Versuchen, Katastrophen, welche Art auch immer noch zu verhindern. Und dann wieder von Maßnahmen, die einen leichten Hoffnungsschimmer verbreiten. Damals die Bergleute, die verschüttet waren und Ähnliches. Andere werden nicht gerettet. Und Hoffnung bedeutet ja Aktivität im Vertrauen auf einen positiven Ausgang. Es hat mal einer berichtet von Alexander dem Großen, dass er vor einem seiner großen Orientfeldzüge viele Geschenke verteilt hat. So viele, dass man ihm sagte, du wirst nichts mehr für dich übrig behalten. Aber er antwortete doch, die Hoffnung bleibt mir, die Hoffnung auf einen erfolgreichen Ausgang seines Feldzuges, aus dem er mit vielen Schätzen zurückkehren würde. Das habe ich reingeworfen. Lasst uns bewusst werden, welchen Reichtum wir haben. Nicht die Welt, die macht ja viel. Ist uns bewusst, wie reich wir sind, Leute, Schwestern und Brüder. Welch einen Reichtum wir haben in diesem Jesus. Hoffnung bedeutet Aktivität im Vertrauen auf einen positiven Ausgang. Ich wünsche, es gäbe in allen Katastrophengebieten noch mehr Christen, die den Menschen zeigen können, dass Gott sie liebt und die ihnen damit Hoffnung auf einen positiven Ausgang machen können. Es gibt ja Christen, die Mut machen in Krisengebieten. Wir sind ja dankbar dafür. Und ich kenne viele Christen, die auch in der Mission tätig sind, mit denen ich Mails austausche, was sie alles für ein Elend sehen und was sie machen. Ja? Das ist einfach nur auch dankbar wieder zu sein. Sind wir noch dankbar, du und ich, dass wir die Botschaft der Bibel kennen dürfen? Und dass sie damit nicht nur eine Hoffnung für dieses Leben haben, sondern sogar noch eine positive Aussicht auf eine Ewigkeit bei Gott, die weit über den Tod rausreicht. Ich hatte am Donnerstag eine Beerdigung zu halten von einer lieben alten Schwester. Und dann stelle ich immer wieder fest, da stehen die Leute vor dem Sarg und dann frage ich immer, zu Ende? Was nun? Schließe immer ab mit der Frage, hast du Jesus Christus? Dann gibt es verschiedene Reaktionen. Wenn du vor einem Sarg stehst und du weißt, die Schwester ist beim Herrn, dann ist Freude. Sicher ist man traurig, ne? Aber die Freude überwiegt doch. Die Person sehe ich wieder. Aber was ist, der Jesus Christus nicht hat? Und dann eiern viele Christen so drumherum, ja, vielleicht könnte. Nee, der ist verloren. Das muss uns bewusst werden. Und hier ist es einfach, wir haben den allen Menschen zu sagen, dass Gott sie liebt. Und ihnen damit Hoffnung auf einen positiven Ausgang machen können. Wie gehe ich mit Gott um? Wie gehst du mit Gott um? Bringst du es fertig, auch in schwierigen Situationen und sogar in ausweglosen Lagen, in der Gewissheit der Liebe Gottes hoffnungsvoll und fröhlich zu sein? Manfred Siebert hat mal ein Lied gedichtet, das mit der Frage beginnt, womit habe ich das verdient? Frage ich mich auch. Verdient habe ich nicht. Sind wir besser als die Menschen in anderen Regionen unserer Erde, dass es uns hier so gut geht? Nein, verdient haben wir unsere ruhige Lage hier, unsere Verschonung von Naturhungerkatastrophen nicht. Uns allen geht es hier nur so gut aus der Gnade und Barmherzigkeit Gottes und nicht, weil ich so toll arbeite oder was mache. Sind wir Gott wirklich dankbar dafür, dass uns hier so unverdient gut geht? Manchmal denke ich, dass wir so richtig undankbar Gott gegenüber sind, wenn uns hier mit unserem Vergleich doch so klein und unwichtigen Problemchen beschäftigen, während Menschen an anderen Orten um ihr Überleben kämpfen und während Menschen auch direkt um uns her nichts von diesem Rettungsschiff wissen und auf eine Katastrophe zusteuern. Seid fröhlich in Hoffnung, in Drangsal haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Wenn wir es mit Gottes Hilfe schaffen, fröhlich in der Hoffnung zu sein und darüber zu freuen, dass wir Gemeinschaft in unserem Herrn Jesus Christus, ja mit dem großen Weltenschöpfler selbst haben dürfen, dann fällt es uns leichter, in Drangsal stand zu halten. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. In schweren Lebenssituationen wird man sich beinahe notgedrungen, auf diese Freude zu Jesus gehören zu dürfen, konzentrieren müssen. Vielleicht wird das manchmal das Einzige sein, was noch an Freude bleibt. Aber ihr Lieben, ist das denn eine Notlösung? Ist das denn wenig? Nein. Es ist der tiefste Grund zur Freude, den wir uns überhaupt denken können. Mit diesem Fundament unseres Lebens schenkt Gott uns auch die Kraft, in Drangsal und Nöten, in schweren Zeiten durchzuhalten, standhaft zu bleiben und die Hoffnung nicht zu verlieren, dass Gott es gut mit mir meint und dass er selbst einen Plan mit einem positiven Ausgang hat. Wie gehen wir mit Gott in unseren Gebeten um? Jemand hat einmal gesagt, wer aufhört zu beten, der entzieht sich der Stärke Gottes. Wer aufhört zu beten, der verzichtet auf die Kraft Gottes, auf seine Hilfe, auf seine Macht, die sich gerade in der Größe Gottes zeigt. Ich darf schwach sein. Ich darf schwach sein. Und das ist eben so dieses Entscheidende, was wir immer wieder neu auch so sagen dürfen. Was steht in 2. Korinther 12, 9 bis 10? Und er hat zu mir gesagt, lass dir meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Und darum bin ich guten Muts in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Na? Das ist doch das Entscheidende. Ich finde es außerordentlich gnädig von Gott, dass wir mit all unseren Nöten und Sorgen zu ihm kommen dürfen. Mit all unseren Zweifeln und all unseren Sorgen. Auch wenn wir so richtig tief drinstecken. Ich nehme an, das kennt ihr doch auch, oder? Seid ihr in dem Loch geblieben oder hat euch einer rausgeholt? Er ist ein liebevoller Vater, unser Vater im Himmel, der Zeit für uns hat, der uns anhört und der auch auf uns eingeht. Aber wie gehen wir in guten Zeiten mit ihm um? Hast du schon mal gefragt? Wie viel Zeit verwenden wir im Gebet, um ihm dankbar zu danken, dass es uns hier so gut geht? Aber auch, wenn wir Gebet Gott unsere Bitten vortragen, denken wir nicht sehr viel an unser eigenes Wohlergehen, drehen uns nicht doch sehr oft um uns selbst. Und Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer unmittelbar im Anschluss an unseren Vers, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen und darüber hinaus werden wir aufgefordert, überhaupt Anteil an der Not anderer zu nehmen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, die Leute um dich herum, die verloren gehen? Ist das gleichgültig? Beharrlich sein im Gebet bedeutet, ja, dass wir nicht nur einmal wegen einer besonderen großen Notlage an Menschen denken und für sie beten, sondern dass wir beständig und mit Durchhaltevermögen für andere eintreten sollen. Und dabei dürfen wir zuallererst unser Glaubensgeschwister vor Gott bringen. Aber wir dürfen auch solche Menschen in unserer Umgebung beharrlich vor Gott bringen, die noch in einer unvergleichlich größeren Not stecken, weil sie noch nicht dieses göttliche Rettungsschiff Jesus Christus betreten haben, eingestiegen sind. Seid beharrlich im Gebet. Gebt nicht auf, gerade für solche Menschen zu beten. Vergesst nicht, auch dem ewigen Gott zu danken. Seid auch darin beharrlich, ihn zu loben. Gebet ist ja nicht nur ein Lückendüster, den wir einsetzen, wenn wir mit unserer Macht am Ende sind. Gebet ist die ständige Verbindung mit unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Und aus dieser lebendigen Beziehung beziehen wir die Kraft, fröhlich in der Hoffnung auf eine positive Zukunft zu sein und in allen Schwierigkeiten standzuhalten. Wie gehen wir mit Gott um? Respektieren wir ihn? Achten wir ihn? Sind wir ihm gegenüber dankbar? Auch wieder Martin eingestiegen ist, 10 Jahre. Sind wir dankbar für die 10 Jahre? Indem wir fröhlich in der Hoffnung sind, in Drangsal standhalten, beharrlich im Beten. Gott möge uns dabei helfen, dass wir mit dieser Haltung in anderen Menschen die Sehnsucht wecken, auch in solch eine lebendige Beziehung zu Jesus zu treten und damit auch in dieses Rettungsschiff Gottes einzusteigen. Das Wort Gebet kommt auf die Betonung an. Ne? Dann sage ich immer gerne, Gebet, gebet weiter, gleiche Wort, nur eine andere Betonung. Gebet weiter, was ihr im Gebet empfangen habt, von Gott weitergeben. Und je mehr der Mensch über die Führung seines Lebens nachdenkt, über die Wunderwege, die Gott ihn führt, desto mehr kommt er ins Staunen über die weisen Pläne Gottes, der an uns denkt, der im Gedenken an uns seinen Segen ausschüttet. Vom Denken kommt Danken. Der Christ, die Gemeinde, denkt auch über die Wege Gottes mit anderen Menschen nach. Und deshalb verbindet sich mit seiner Fürbitte auch der Fürdank. Und die Dankbarkeit, ihr Lieben, ist die Herzensgesinnung, der konkrete Dank und das aktive Danken entspringt. Und solche Dankbarkeit führt den Menschen dem Herzen Gottes immer näher und schließt ihm die Tür auf zu den Geheimnissen der himmlischen Welt. Der letzte Text lese ich uns noch vor, Psalm 95, 1 bis 8. Kommt herzu, lass uns dem Herrn frohlocken und jauchzt dem Hort unseres Heils. Lass uns mit Danken vor sein Angesicht kommen, mit Psalmen im Jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand ist, was unten in der Erde ist, und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat es gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Heute soll ihr seine Stimme hört, so verstocket euer Herz nicht. Der Sänger huldigt dem allmächtigen, großen, starken, lebendigen Gott, der alles schuf und dem darum auch alles gehört. Er hat das Lob der Menschen nicht nötig. Aber der Mensch ist dazu aufgerufen, dass er immer für den inneren Menschen gut und heilsam, wenn es gemeinschaftlich geschieht. Der Sänger möchte wahre Anbetung haben und darum gebraucht er die Worte von Knien und Niederfallen, aber er weiß, wie leicht alles zur Gewohnheit werden kann und nicht ganz echt ist. Er möchte wahre Anbetung von ganzem Herzen. Liebe Gemeinde, wie viele Jahre hat unser Herr Jesus Christus euch die Gemeinde geführt, versorgt, gesegnet, bewahrt, zum Staunen, sage ich mal. Wer hat nicht alles das Evangelium, das Wort der Wahrheit hier vor Ort bei euch gehört? Wie viele Menschen sind gekommen? Andere sind wieder gegangen. Aber sie haben gehört. Sie haben gesehen, wie Christen leben. Ich weiß nicht, ob ihr Listen erstellt habt. Es sind doch eine Menge von Namen. Und es schmerzt, wenn ein Bruder oder eine Schwester oder ein Mensch, in den viel investiert wurde, geht. Aber wir haben Freiheit gewährt. Wie unser Herr Jesus Christus auch. Freude, Leid gehört zu unserem Christenleben. Und so dürfen wir danken und fröhlich sein und weitergehen. Lasst euch weiter gebrauchen und bleibt unter der segnenden Hand unseres großen Gottes. Er baut Gemeinde. Wir wollen bereit sein, uns gebrauchen zu lassen, bis er wiederkommt. Und er kommt, unser Herr Jesus Christus. Er kommt. Und diese Botschaft ist nicht nur bei euch, sondern auch bei der ganzen Welt bekannt. Überall breitet sich aus und bringt Frucht. Und so ist ja auch bei euch geschehen. Und wer hätte das damals gedacht? Durch das souveräne Handeln Gottes wird das Wort verkündigt und bringt Frucht hervor. Es gibt diejenigen, die ihn annehmen und diejenigen, die ihn von sich weisen. Aber die Herzen werden berührt. Einige zur Rettung, andere fürs Gericht. Es ist wunderbar zu wissen, dass sich das Wort auch hier in Frankfurt und auch durch euch ausbreitet. Ich komme zum Schluss. Gott hat das auserwählt, was nicht im Maßstab der Welt einfältig und schwach ist, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Manchmal frage ich mich, hätte es nicht einfacher, effizienter und viel schneller sein können, wenn Jesus die Verantwortung, die ganze Welt zu evangelisieren, zu Jüngern zu machen, den Engeln übergeben hätte? Stell dir das mal vor, ein Engel ist multikulturell. Er spricht tausende von Sprachen. Er reist tausende Kilometer hin und zurück, ohne dass ihn etwas kostet. Er wird nie müde. Er leidet weder unter Kopfschmerzen noch unter erschlafften Muskeln. Er schläft nie. Er heiratet nicht, er hat keine Kinder, er denkt nicht an die formelle Bildung, er braucht kein Geld, er verschwendet weder Zeit zu duschen, noch für das Kleiderwaschen. Er singt gut, spielt gut, er trägt ein Schwert, ist unsichtbar und nimmt nicht zu, da er nie ist. Ein Engel zu sein wäre das Höchste. Aber Gott hat in seiner unendlichen Weisheit 12 einfache Jünger gewählt, um das komplizierteste Projekt in der ganzen Geschichte, den Menschen in Angriff zu nehmen, zu gehen und die ganze Nation zu Jüngern zu machen. Und heute, 2000 Jahre später, sind wir hier vor Ort. Die Jünger des Herrn Jesus Christus, angesehen als Narren und Schwache in der Welt, aber stark in Christus. Denn wir wurden auserwählt, um die Mächtigen und Weisen zu beschämen. Sagt niemand, ich kann das nicht. Ich bin nicht geeignet. Gott kann unsere Schwächen zu seiner Ehre gebrauchen. Lass dich gebrauchen.